Alarmstufe.
Ein Podcast mit Hanna und Zora.
Zora.
Guten Morgen, Hanna.
Guten Morgen.
Boah, es ist ja mal wieder ultra früh. Ich glaube, ich habe auch noch so eine verschlafene Stimme. Mal wieder 8 Uhr morgens, ey. Wie geht's dir?
Gut.
Warum lachst du?
Nee, alles gut.
Wie geht's dir? Sehe ich noch so verquollen aus?
Wir trinken Kaffee.
Erstmal einen Kaffee.
Also manchmal, Zora, du kannst es schon richtig gut. Und ich finde, du könntest vielleicht auch Schauspielerin werden.
Du, ich träume ja davon. Ich träume ja davon, Schauspielerin zu werden und die roten Teppiche dieser Welt.
Weißt du, du hast
besteigen.
Eben so schön die Hand auch auf deine Stirn gelegt. Meine morgendliche Stirn.
Ihr müsst wissen, Hanna und ich hatten gerade schon ein Meeting und wir sitzen hier schon seit 8 und nehmen jetzt erst auf. Also ich habe es so getan. Es ist schon 9:30.
Ich lieb's. Ich hätte es nicht verraten. Du kannst es auch nicht. Ich würde dich, also ich, du kannst doch da, ich meine, du sitzt doch da an der Quelle. Wie wär's denn mal mit so einer Gastrolle im Traumschiff als Küchenchefin? Das sehe ich schon ein bisschen.
Also, ja.
Wie geil
wär's? Ich brauche eine Gaströchin. Eine Gastrolle als Köchin. Das Ganze bezeichnet man auch als Gaströchin. Das brauche ich.
Das brauchst du. Also, Traumschiff, ja. Meldet euch mit Zora als Gast.
Ja, Traumschiff, Bergdoktor, irgendwie sowas, wenn da mal jemand jetzt eine Köchin sucht.
Weißt du, und dann machst du so die größte Hochzeit und du musst in der Küche das alles zusammenhalten und dann passiert was
und
Schlimmes.
Und ich schneide mir in die Hand.
Du schneidest dir in die Hand, da gibt es eine Lebensmittelvergiftung, wie damals bei den Pfefferkörnern auf diesem Boot, weißt du, als diese ganzen Fische Lebensmittelvergiftung hatten, kannst du dich daran erinnern? Ich war ja so ein Pfefferkörner-Fan, aber nur erste Generation mit Fiete. War ich verliebt.
Ja. Aber es ist schon so lange her. Ich habe das auch geguckt auf jeden Fall. Aber
und deswegen hatte ich immer meinen Lieblingssong und danach wurde Titanic irgendwann mein Lieblingsfilm. Aber als allererstes habe ich natürlich die Folge von den Pfefferkörnern geguckt mit der Hochzeit auf diesem Boot und da hat nämlich die Sängerin My Heart Will Go On gesungen. Und da war ich Fan von Titanic.
So. Ja, klar. Und von Celine.
Celine, ja. Fänd ich gut sowas.
Ja, ey, erzähl, was geht bei dir? Was ist passiert?
Oh, also, weißt du, die Monate September, Oktober sind ja ausschließlich, habe ich gerade gemerkt, Buchrelease-Monate. Also jetzt kommen die ganzen Bücher auf den Markt und es gibt ja nur so 2 Termine im Jahr, einmal im Frühling und einmal im Winter. Manchmal werden noch so ein paar vor Weihnachten rausgeknallt, aber das ist eigentlich jetzt ist die Buchrelease-Zeit. Bedeutet, ich bin auf ganz vielen Buchrelease-Partys eingeladen.
Partys?
Freut mich natürlich, weil ich war bei Tim Brot mit Ei und ich habe auch gesehen, bei dir liegt das Buch schon rum. Hast du es schon ausgepackt? Weil das Schöne ist ja, dass meine oder auch unsere Fotografin Anni hat ja dieses Buch geshootet und das macht mich so happy, weil die Fotos sind so ultra schön geworden.
Oh Gott, ich bin so gespannt, was das Endprodukt wird, sage ich jetzt mal. Ja, Theresas und mein Buch kommt am 5. Oktober. Ich kann gerade gar nicht aus dem Kopf sagen, ob das jetzt mit dem Release oder mit der Veröffentlichung dieser Folge passt. Nein, es kommt jetzt in wenigen Tagen und ich bin ganz gespannt, weil ich habe es selber noch nicht in den Händen gehalten.
Krass.
Das, was wir gezeigt haben, ist ein Buchdummy gewesen. Den haben wir vom Verlag bekommen. Mhm. Das war einfach irgendein Buch, wo wir einfach nur unser Cover drum geschlagen bekommen haben, damit wir damit so ein bisschen Promos machen können.
Und macht ihr nochmal irgendwie ein richtiges Release? Eine Release-Veranstaltung?
Ja, haben wir überlegt. Theresa und ich sind aber noch nicht, haben uns noch nicht ganz einigen können, was es werden soll. Sie hat bei sich in Köln so einen Buchhandel, wo sie auch schon für ihr Buch ihre Release-Party gemacht hat. Mhm. Und da wollen wir dann so ein bisschen was an Speisen anbieten aus dem Buch und dann kann man sich da die Bücher signieren lassen. Ich weiß aber noch keine genaueren Infos. Ich werde euch damit versorgen, sobald ich sie habe. Das machen wir aber alles ganz entspannt. Also Theresa und ich sind sowieso irgendwie entspannt, was das Buch angeht. Es war auch eine sehr entspannte Buchproduktion. Ja. Also ihr braucht doch jetzt nicht wieder fragen, oh mein Gott, wie macht ihr das noch nebenbei? die ganzen Rezepte haben wir ja schon gehabt. Die waren ja schon geschrieben für die Sendung. Und die haben wir einfach an den Verlag geschickt und die haben das meiste draus gemacht. Und die Fotografin, die bei uns auch immer mit am Set ist, die hat sich einzelne Rezepte nochmal rausgepickt und nochmal nachgeshootet. Aber es gab...
Ach, der Rest, den habt ihr auch am Set schon geshootet.
Wir haben immer eine Food-Fotografin mit am Set und die macht gleichzeitig auch Porträtfotos von Theresa und mir am Set und von uns einzeln und hat auch Autogrammkarten für den Sender und so gemacht. Und die ist, wie gesagt, auch Foodstylistin und die hat sich dann unsere fertig angerichteten Teller geschnappt und hat dann auch so Untergründe und Besteck und sowas mit dabei und shootet direkt quasi am Set die Fotos. Das heißt, die ganzen Fotos und so, das war alles schon fertig und das meiste war schon getan. Und deswegen bin ich jetzt aber trotzdem sehr gespannt, dieses Buch nach 3 Staffeln, also 3 Jahre haben wir jetzt ja schon Schmeckt immer gemacht, wie es dann aussieht. Und ich bin
richtig cool.
Richtig gespannt, wie es dann
aussieht. Ja, es kommen so viele schöne Bücher auf den Markt, wirklich. Also ich mag das ja. Ich liebe ja Kochbücher und das macht mich ganz happy, weil wir waren am Montag im Urania, das ist ein Hotel in Berlin, und da hat Tim so eine kleine Release-Party gemacht, hat ganz viele Leute eingeladen, gab es auch ganz viel Essen aus dem Buch.
Tim Arman,
Brot mit Ei. Kennt ihr bestimmt alle. Er ist ja huge auf Instagram.
He's huge.
Und das hat mich natürlich gefreut. Ich war da mit Anni und wir haben uns da ein bisschen durchgeschlemmt. Das war lecky.
Geil, was gab's denn? Oh, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich es verpasst habe, aber ich konnte da nicht.
Das ist eigentlich eine Kochschule. Also alle Classics, die du so brauchst, alle Herstellungsarten von Soßen bis Mayo, das ist alles wie eine Kochschule erklärt. Also wirklich für KochanfängerInnen ist das perfekte Buch. Und dann hast du halt alle klassischen Rezepte drin. Königsberger Klopse, Lasagne, Gulasch, Käsekuchen. Weißt du, es ist alles, was Classics ist da drin.
Ja, geil. Ich habe mit ihm gesprochen zwischendurch mal im Laufe des Prozesses und er meinte nur so, Alter, ich habe völlig unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Tim ist dann natürlich, glaube ich, auch, hat immer sehr viele Ideen und will das dann auch alles immer sehr gut und genau umsetzen. Aber ich glaube, man unterschätzt dann doch, wie viel Arbeit sowas ist. Und er hat sehr, sehr lange daran gearbeitet. Und ich muss sagen, Schande über mein Haupt. Ich habe das Buch noch nicht ausgepackt, weil ich mir dafür ein bisschen Zeit nehmen wollte. Und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt vor dem Urlaub noch schaffe. Wir fliegen nämlich morgen früh um 6 Uhr geht unser Flieger.
Das ist so aufregend.
Ich in den Urlaub. Oh mein Gott. Und ich glaube, ich mache das dann nach dem Urlaub ganz in Ruhe, dass ich mich dann mal so reinstöbere und ihm gratuliere und mir das Buch mal in Ruhe angucke. Ja.
Also ich kann es wirklich empfehlen für Leute, die ganz am Anfang stehen und noch nicht so viel Ahnung haben. Das ist natürlich für alle anderen, die irgendwie klassische Rezepte brauchen, auch super. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Und er hat so eine richtig geile Merch-Tüte irgendwie da gemacht, so ein Beutel. Da war eine Microplane drin und ein Microplane-Sparschäler und so ultra viele Edeka-Produkte irgendwie. So richtig geil.
Okay.
Hier, guck mal, das hat er auch reingepackt. Eine Fritz-Cola mit seinem Logo drauf. Also, Tim,
Alter, was geht?
Das ist schon ziemlich cool. Das will ich auch haben. Mega geil. Ja.
Schade. Da hätte ich es doch mal irgendwie schaffen sollen, damit hinzufahren, aber es ging nicht.
Die Cola hätte ich auch
ich hatte,
gern
ich hatte hier unser Azubi-Restaurant-Meeting an dem Tag. Das konnte ich leider nicht verschieben.
Stimmt, ja.
Musste mir natürlich erstmal anhören, was sie so vorhaben, die beiden. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr. Elric ist ja jetzt schon im letzten Layer. Der hat natürlich so ein bisschen federführend die Menügestaltung übernommen, weil Lena ja jetzt gerade erst angefangen hat mit ihrer Ausbildung. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil Lena macht es dann quasi im nächsten Jahr mit den dann hoffentlich neuen Azubis genauso weiter. Und Elric hat sehr spezifische Vorstellungen von seiner Art und Weise, wie er denn kochen mag.
Und ist das aber auch so, dass du denkst, okay, dann ist es wirklich so, Lena ist Kommi und das ist eigentlich Elrics Restaurant? Oder hat sie ein bisschen Mitspracherecht?
Nee. Sie hat schon auch viel Mitspracherecht und die haben sich da schon, aber du brauchst ja immer, es ist ja immer so, einer hat immer den Lead, egal in welcher Konstellation. Wer hatte bei uns eigentlich den Lead? Schon
Finde ich nämlich, nö, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das haben wir eigentlich ganz gut aufgeteilt. Weil es ist natürlich, also klar, glaube ich, habe ich eine andere Leadrolle eingenommen als du, aber du kennst dein Restaurant in- und auswendig und wir haben, glaube ich, beide unterschiedliche Rollen gehabt, aber es war sehr ausgeglichen. Ich fand das gut.
Nee, ich glaube schon, dass, also Lena hat sich Elric schon so ein bisschen untergeordnet, aber das ist auch voll okay und voll normal und wir wussten auch, dass es so sein wird. Aber die haben sich ein sehr, sehr schönes Menü ausgedacht. Also die haben ja das Thema Geflügel. Am 3.11. ist übrigens das Azubi-Restaurant. Wir sind noch auf der Suche nach einem Namen, beziehungsweise die müssen sich ja selber einen überlegen. Aber falls ihr vorbeikommen wollt, 3.11., da könnt ihr euch einen Platz reservieren.
Im Blattgold, was an dem Abend nicht Blattgold heißt.
Genau. Und es gibt hier Gänseleberparfait. Nee, Quatsch, nicht Gänseleberparfait. Doch, Hühnerleberparfait ist der Thema.
Oh.
Und hier Gorgonzola-Schaum als Amüs. Und also die haben sich richtig was überlegt da. Elric, der haut da einen raus. Mhm. Und Lena natürlich auch. Aber ich bin sehr gespannt. Ja.
Das klingt
Deswegen
lecky.
Konnte ich leider nicht zu dem Buchrelease. Aber ich war dafür noch auf einem anderen Release ein paar Tage später, nämlich gestern. Deswegen bin ich heute auch etwas müde. Es ist gerade Reeperbahn-Festival und Finn Kliman hat ein neues Album rausgebracht. Oha. Und stand gestern, ja, ich habe es tatsächlich auch nur so ein ganz bisschen am Rande mitbekommen und hat mich dann eingeladen, sein neues Album heißt Tod.
Oha.
Und deswegen hat er sich einen Leichenwagen gekauft und diesen umgebaut und hatte obendrauf dann so eine fetten Leuchtreklame-Paneelen und einen Stromgenerator und hat hinten die Ladefläche dann als so Schlaf-Area ausgebaut.
Oh Gott.
Und stand dann mit diesem Auto bei dem Grünen Jäger auf St. Pauli und da bin ich dann gestern Abend noch mit meiner Schwester hingegangen.
Und war rappelvoll?
Es ging, aber es war richtig cool, weil da waren halt super viele Leute aus dem Klimansland, von früher irgendwie Waldo und Brian und Joel. Und ich habe ja wir haben dann festgestellt, vor 7 Jahren haben wir Koch mal angefangen.
Oh Gott.
Und Brian zum Beispiel hat ja damals mal einen Social-Media-Kanal betreut und ja. Waldo war Aufnahmeleiter bei Koch mal. Und irgendwie war es so crazy, Jonas, der Gärtner, die alle wiederzusehen, weil ich die jetzt echt schon länger nicht mehr gesehen habe. Und ich habe mich dann auch noch kurz mit Brian unterhalten, weil der jetzt ja auch super viel als Creator macht und super viel auch für YouTube dreht und kam irgendwie gerade frisch aus Alaska. Und es war halt so cool, weil wir standen da alle und waren so, ey krass, wie das absurd ist es eigentlich, dass es alles vor mittlerweile so vielen Jahren irgendwie in Rüspel für uns angefangen hat. Und wir alle in so verschiedene Richtungen gegangen sind und jetzt da wieder standen und uns irgendwie an einem Leichenwagen von Finn unterhalten haben. Und haben dann nochmal so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt, weil das halt so eine, also ich habe da schon öfter drüber gesprochen, Koch mal war für mich ja so eine besondere Zeit und irgendwie... Ja, wenn man sich dann so anguckt, was jetzt daraus geworden ist, es ist einfach insane. Niemals in meinem Leben hätte ich das gedacht, wirklich. Und irgendwie war es voll schön.
Oh Mann, das freut mich. Und so musiktechnisch hört sich das nach Tod an? Es ist traurig und depressiv und es ist melancholisch. Ich meine, verarbeitet er damit quasi so ein bisschen die Zeit, was alles passiert ist und...
Also ich glaube, jeder Künstler oder jeder Musiker, Musikerin verpackt immer so ein bisschen seine Emotionen und seine Geschichte und seinen Alltag irgendwie in die Musik, würde ich jetzt mal behaupten. Das bleibt irgendwie wahrscheinlich gar nicht aus. Und es ist auf jeden Fall ein bisschen melancholischer und so ein bisschen düsterer. Aber es klingt trotzdem nach wie vor sehr nach Finn. Und er hat ja schon so eine ganz spezielle Art und Weise, seine Musik zu gestalten. Und das hört man auf jeden Fall raus. Aber es war richtig cool.
Wie cool. Oh Mann, das ist richtig aufregend. Reeperbahn-Festival war ich noch nie. Ich glaube, das ist eigentlich ganz geil, oder?
Ah, ich muss sagen, ich habe jetzt...
Oder muss man da so viel hin und her fahren immer, ne?
Ja, aber das ist gar nicht so schlimm, weil die Wege sind ja eigentlich recht kurz. Und Ronja und ich hatten jetzt letztes Jahr auch mal, haben uns einfach mal ein Ticket gekauft. Mhm. So, wollten uns das mal genauer angucken. Aber für mich ist es irgendwie nicht so, weil ich habe dir das ja auch schon mal erzählt. Ich bin nicht so eine... Ich höre super gerne Musik und ich kenne auch super viele Songs, aber ich weiß dann immer nicht die Künstler dazu und ich bin nicht so in der Musikbranche drin, das ist einfach nicht so richtig meine Welt und ich kenne mich dann halt nicht so gut aus und dann, Ronja hatte dann schon ein bisschen mehr den Plan, aber die ganzen kleinen Clubs auf der Reeperbahn und so, die sind alle so rappelvoll und wir haben die meiste Zeit damit verbracht, halt irgendwo in der Schlange zu stehen oder halt irgendwo nicht reinzukommen. Es sind dann manchmal auch so ein paar Lesungen dabei. Letztes Jahr war, glaube ich, hier El Hotzo, hat auch eine Lesung gehabt, aber kamen wir auch nicht mehr rein. Und das heißt, du musst dann immer 1,5 Stunden vor Veranstaltungsbeginn irgendwie vor dem Club sein. Und das hat mich so ein bisschen abgeturnt so. Also weiß nicht, es ist einfach nicht meine Art von Veranstaltung. Ich weiß aber zum Beispiel, ich habe auch meinen ehemaligen Mitbewohner, der arbeitet auch bei Warner, der ist dann natürlich jedes Jahr dabei und der feiert es hart. So.
Ja,
aber
der kommt
halt
wahrscheinlich auch trotzdem seine überall
Branche.
Rein.
Genau.
Ja.
Ja, aber irgendwie so richtig meine Veranstaltung ist das Reeperbahn Festival irgendwie nicht. Festival.
Ja. Abgefahren. Oh Mann, das klingt auch richtig spannend. Ich war noch auf einer anderen Buchrelease-Party und zwar gestern Abend und das war das Kochbuch Vilnius von Denise und Denise schreibt bei Stern immer die Food-Kolumnen, also beim Stern. Und die, ihre Eltern oder sie kommt gebürtig aus Litauen und ich muss peinlicherweise, die haben auch so eine Werbekampagne für Vilnius. Ich wusste nicht, dass das die Hauptstadt von Litauen ist. Ich dachte auch immer, das ist Riga und die haben so eine Kampagne und haben 1000 Leute gefragt und alle so, Vilnius?
Vilnius, müsste ich jetzt auch kurz, also Vilnius. Ich kenne Vilnius, die Stadt, aber dass das die Hauptstadt ist, muss ich sagen... Würde ich auch
nicht. Peinlich. Aber gestern war der Buchrelease und sie hat wirklich so ein ganz, ganz tolles Kochbuch über Vilnius gemacht oder mit Rezepten aus ihrer Kindheit, aus diesem Land. Und es gab so rote Beete-Suppe mit Kartoffeln und Ei und so Knoblauchbrot und weißt du, so ganz, es war super lecker.
Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass das Kochbuch dann tatsächlich diesen Namen bekommen hat, weil eigentlich sind Verlage da immer so sehr spezifisch oder sehr speziell, was die Anforderungen an so einen Titel angeht, damit man auch direkt immer weiß, worum es geht. Bei Vilnius würde ich jetzt erstmal, ich habe mich gerade gefragt, war komisch, warum hat sie es Vilnius genannt? Aber
ich glaube, es ist genau
das. Mit der Geschichte macht es Sinn, aber. Ja.
Fand ich auch mega cool. Also der Typ vom Verlag hat auch sehr viel darüber geredet, warum die das jetzt machen und dass sie ja so ein Verlag sind, die so ein bisschen out of the box sind. Fand ich irgendwie ganz cool. Und es war richtig schön, weil ich will da jetzt unbedingt mal hinreisen. Ich glaube, foodtechnisch ist das mega geil. Man fliegt nur anderthalb Stunden dahin. Ich glaube, das ist mega geil. Ja, ich glaube, wirklich. Das ist so ein perfekter Wochenendtrip. Und Maria und Jules von Herz und Blut, die machen ja einfach so schöne Sachen. Die machen auch ganz viel so Reiseformate und sonst was. Und das war auch in deren Space da in Wedding. Einfach wunderschön alles. Die waren letztens auch da, weil die Vilnius dieses Jahr beim Guide Michelin aufgenommen wurde. Das heißt, die Stadt hat dieses Jahr das erste Mal im Guide Michelin TesterInnen dabei gehabt. Dass die haben jetzt 4-Sterne-Restaurants. Das könnten wir doch eine Woche
schaffen.
Weil
das
Vilnius
machen wir
fliegen.
Echt? Mhm. Das machen wir. Wir gucken gleich mal nach einem Datum.
Ja, das finde ich richtig geil. Okay, let's do it. Das finde ich richtig nice. Ich glaube, das macht richtig Bock. Und es ist eine sauschöne Stadt.
Ja, dann danke auf jeden Fall schon mal für die Inspo, Vilnius.
Also das hat mich ganz happy gemacht. Hani war auch mit, da haben wir uns ein bisschen durchgeschlemmt gestern Abend. Es war wieder richtig schön. Man trifft ja immer wieder so die gleichen Leute und das mag ich richtig gerne. Und ich habe auch festgestellt,
immer die gleiche Bubble.
Bei Tim war das ja auch so, war ja auch die ganze Bubble da und die kommen natürlich alle zum Rolling Pin. Alle sind sie da.
Ach, guck!
Da sind wir ja auch nächste Woche.
Da sind wir ja auch mit dabei. Ja. Das wird auch sportlich, und ey. Da komme ich.
Ja.
Komm ja irgendwie 12 Stunden vorher aus New York wieder und dann sehen wir uns in Düsseldorf. Aber so ich habe richtig Bock.
Ja, und ich habe mir jetzt auch das Programm angeguckt. Es sind wirklich tolle SpeakerInnen dabei. Also, ich habe so Bock. Warte mal, ich guck mal rein. Wir verpassen auf jeden Fall leider schon mal ein paar Sachen, weil wir erst zu spät ankommen.
Früher ging leider nicht.
Ja, ist ja auch nicht so, also ich glaube jetzt auch nicht, dass es so schlimm ist. Aber zum Beispiel verpassen wir Max Stiegel aus Purbach aus Österreich. Der hält einen Vortrag von um 10.30 Uhr bis 11 Uhr. Dann kommt Diego, ich kann es nicht aussprechen, aus Madrid. Der hält einen Vortrag, also wirklich, Hans Reitbach.
Versuch's nochmal bitte.
Diego Guerrero.
Ja. Ja.
Nein, aber ich finde bei Rolling Pin ja so geil, dass sie wirklich Leute aus der ganzen Welt einfliegen lassen.
Ja, und ich bin richtig gespannt. Ich war ja noch nie da.
Ja, wir können uns auf jeden Fall Heinz Reitbauer angucken aus Wien. Das ist die Zukunft der Gastronomie-Thema auf der Hauptbühne. Super spannend. Jan Hartwig aus München macht natürlich seine Philosophie. Dann, was hätten wir hier noch am Dienstag? Wen können wir uns am Dienstag? Heston Blumenthal kommt. Geil.
Wer ist das?
Aus London, aus Großbritannien, aus Bray. Heston Blumenthal macht wirklich eine geile Küche. Also das ist so,
okay.
Ist geil.
Du, müssen wir dann einfach nochmal, musst du mich nochmal auf den neuesten Stand der Dinge bringen, wenn wir dann da sind, wer mich dann da so erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall auf den ganzen Gossip. Hoffentlich gibt es ein bisschen Gossip für uns.
Ich glaube, also Tim Rauer und Tim Melzer sind auch da.
Ach, die Tims. Ich muss es nochmal sagen, Hanna.
Heiko Antoniewicz kennst du ja auch. Der ist auch da. Jo, Thomas
Dühner. Den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen.
Sind nur Männer hier, ne? So geil.
Ja, natürlich.
Ach, naja. Ihr könnt euch da, wenn ihr aus der Gastronomie kommt, ne? Und es gibt auch, glaube ich, für Azubis Special-Ticketpreise. Also, es ist zwar in Düsseldorf, aber ihr könnt da euch auch als Azubis Tickets kaufen, weil das ist wirklich super interessant. Ich sage euch das mal so.
Schatz, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, dann ist die Rolling Pin Convention schon.
Ah, scheiße, das ist genau an dem Tag, ne?
Ja.
Ah, fuck. Naja, da reden wir dann jetzt dann nochmal darüber, wie es war.
Jetzt reden wir aber erstmal über unser Dreierlei.
Yes.
Unser kulinarisches Dreierlei.
Und das Dreierlei war auch wieder eine Idee von euch. Ich lieb's ja. Ich lieb's.
Ja. Und wo du gerade Heiko Antoniewicz gesagt hast, er ist natürlich Godfather of Food Pairing, ne? Mhm.
Ja,
also unser Dreierlei-Thema ist Food Pairing. Und ich habe ihn damals tatsächlich auch, ich habe mal mit ihm bei Kochma gedreht, wo wir auch schon bei Kochma waren.
Ja.
Da war er zu Gast und wir haben so ganz viel fermentiert und Food Pairing gemacht. Und das war mit das abgefahrenste und leckerste, was ich je gegessen habe. Das war so geil.
Mm.
Der ist wirklich so der absolute, die Koryphäe, was so Geschmack auf den Punkt bringen angeht.
Ja, ich liebe das ja. Ich liebe Geschmäcker zu kombinieren, wo man am Anfang nicht so denkt, passt jetzt nicht so. Aber mein Dreierlei, das ist sehr süß alles.
Ja, und ich habe dann auch drüber nachgedacht und ich bin so klassisch. Ich glaube, da hätte ich noch mehr, das merkt man dann wahrscheinlich erst so beim Kochen, hätte ich noch mal mehr drauf achten sollen. Aber ich bin mal gespannt.
Ja, also ich sag mal vielleicht noch eine Sache, die jetzt nicht in meinem Dreierlei stattfindet, weil ich habe wirklich Dreierleis genommen, die ich einfach so gerne mag, dass sie unter meine Top 3 sind. Aber zum Beispiel ein Food Pairing, was nicht unter meiner Top 3 ist, aber was man vielleicht gut als Beispiel nehmen kann, was gut zusammenpasst, ist die Möhre und Vanille. Das denkt man gar nicht so, aber das, so eine kleine Vichy-Karotte, so eine schöne glasierte Buttermilch mit ein bisschen Vanille, das ist geil. Das ist zum Beispiel so ein Pairing, das man nicht so oft macht.
Ist das nicht so ein bisschen 90s?
Voll.
Tomate und Vanille, Möhre und Vanille, das macht man heutzutage gar nicht mehr so, oder?
Macht man nicht mehr so, aber es passt schon einfach richtig geil.
Oder macht man es wieder? Ja.
So, ich finde das schon richtig nice. Also wenn man das gut, man muss es halt gut einbinden, man kann es halt nicht so plump daherbringen. So, man muss das halt, da muss man schon so aufpassen.
Ja.
Also meine Nummer 3 ist, habe ich schon sehr oft drüber geredet, aber es ist Pfirsich-Rosmarin.
Ah, sehr gut. Das fühle ich zu 100%, komme ich vielleicht später noch dazu.
Geil, dein Gesicht so. Keine Ahnung, was ich jetzt dazu sagen soll. Da kommt alles nach. Ja, ich finde Pfirsich und Rosmarin, es gibt dem gesüßen Pfirsich, der so nach Sommer schmeckt, immer eine herbe Note. So ein bisschen rauchig, smoky, gerade gegrillt. Es ist ein Match made in heaven. It's perfect.
Auf jeden Fall. Meine Nummer 3 fällt, glaube ich, in die gleiche Kategorie, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist noch ein bisschen experimentierfreudiger. Es ist Grapefruit und Pfeffer.
Geil.
Finde ich so lecker, weil wir haben jetzt ja bei uns auf der Karte so diesen Timut-Pfeffer, habe ich, glaube ich, schon mal von erzählt. Das ist so aus verwandt mit dem Sichuan-Pfeffer, genau. Und der kribbelt so ein bisschen im Mund, regt also so ein bisschen auch die ganzen Geschmacksknospen total an und hat so eine richtig fruchtige Note. Und wenn du an diesem Pfeffer riechst, dann riechst du zu 100% Grapefruit. Und wenn du diesen Pfeffer auf eine Grapefruit machst, das ist einfach, das ist so, das geht so ab in deinem Maul. Oh mein Gott. das macht schon echt richtig Bock. Und dann so Grapefruit, so ganz hauchdünn aufgeschnitten, ein bisschen Olivenöl drüber, Pfeffer, ein bisschen Meersalz. Oh, es ist schön.
Geil. Ja, das
läuft mir direkt das mir Wasser auch. Im Mund zusammen.
Der macht bei Grapefruit ja eh mal, dass du so.
Ah, ja.
Also meine Nummer 2 ist ein Food Pairing aus 3 Komponenten. Eigentlich nur 2, aber die dritte, die macht, dass es richtig geil ist. Und das ist Ananas Safran Pernod.
Ja.
Also Pernod ist ja ein Anislikör. Und Ananas und Safran ist a match made in heaven. Das ist einfach nur geil. Und wenn du da...
Ananas?
Genau, machst du Karamell. Machst du Karamell, dann schmeißt du da die Ananas drauf und den Safran und dann löscht du das mit Pernod ab und lässt das einkochen. Das ist das perfekte Ragout für Pancakes, für Torten.
Hast du das nicht auch mal bei The Taste gemacht?
Ja, hab ich. Und das hatten wir ganz, ganz früher mal im V als Dessert und es hat so mind-blowing. Es ist so perfekt, diese Anisnote mit diesem Ananas
und
diesem
Safran. Weißt du, was ich nicht zusammenkriege? Also Pernod und Ananas und Safran und Ananas auf jeden Fall, aber Safran und Pernod, weil ich finde, Safran hat schon so einen intensen Eigengeschmack und dann noch ein Pernod, also dieses kräftige Anis-Aroma dazu. Das kriege ich noch nicht
ganz,
so richtig
ganz
zusammen.
Klassisch machst du das ja auch Safran immer in so einer Bouillabaisse oder in so einer Bisque.
Ja, stimmt.
Da ist auch immer Pernod drin. Also
da
das
ist auch
eigentlich
immer Pernod drin. Ja, du hast vollkommen recht.
Classy, ja. Das passt sehr gut.
Stimmt. Ich habe tatsächlich gerade wirklich nur diese extreme Anisnote und diese extreme Safrannote im Kopf gehabt. Aber ja, du hast recht, so macht das natürlich Sinn. Meine Nummer 2 ist Kirschen und Rosmarin. Mhm. Surprise, surprise. Mhm. Und gehe da aber ganz mit. Ich finde Früchte, auch Erdbeeren oder Himbeeren und Basilikum oder Pflaumen und Rosmarin.
Erdbeeren und Estragon ist auch ganz lecker. Wie verrückt, weil Pernod ist ja alles auch so anisig. Ich verstehe wirklich nicht, warum du kein Estragon magst.
Estragon ist irgendwie so special. Genau, also diese ganzen Beeren, Früchte, Obst und ich sag mal harte Kräuter oder allgemein Kräuter passt einfach so geil.
Ja, weil das balanciert immer die Süße gut aus.
Ja.
Das macht.
Und es ist halt immer noch so ein bisschen diese bestimmte Aromatik passt dann so gut mit diesem Fruchtigen auch zusammen. Mm. Geil.
Mm.
Okay.
Lecky, lecky, lecky. Also meine absolute Top 1 ist Vanilleeis mit Kürbiskernöl.
Oh, lecker.
Werbung. Wir reden ja die ganze Zeit über Food Pairings und das ist eine Sache, die kann manchmal ganz einfach sein und manchmal aber auch gar nicht so einfach. Und ich muss sagen, gerade was die Getränkebegleitung betrifft, bin ich jetzt nicht die absolute Expertin. Und da kommen wir zu unserem heutigen Partner und zwar Club of Wine. Und das ist natürlich das Stichwort. Denn diese Momente, die man bei einem Essen kreiert mit Food Pairings, mit verschiedenen Geschmäckern, für diesen Moment braucht man ja natürlich auch den passenden Drink. Und zwar den passenden Wein im besten Fall. Hast du schon ein paar Sorten, wo du weißt, das passt zu rotem Fleisch, das passt zu Fisch, dann nehme ich den und den Wein. Weil ich muss sagen, im besten Fall lasse ich mir irgendwas empfehlen, weil ich mich gar nicht so gut auskenne.
Ich habe ja das Glück, dass ich eine Restaurantbesitzerin sein darf. Und bei uns arbeitet natürlich eine Sommeliere. Und wenn ich irgendwelche neuen Speisen habe und einen Wein dazu brauche, dann frage ich entweder sie oder aber natürlich den Winefinder von Club of Wine. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das heißt, auch ich brauche da immer so ein bisschen Hilfe. Aber es gibt ja Gott sei Dank die perfekten Tools, um sich da auch diese Hilfe zu beschaffen, richtig?
Yes. Und wir haben jetzt hier mal zwei Empfehlungen für Weine, die einfach immer gehen. Also zum einen haben wir den Stellenruß, Chenin Blanc. Wow. Und der Stellenruß Chenin Blanc aus Südafrika überzeugt durch seinen finessenreichen Charakter. Trocken und fruchtig, vielschichtig und unglaublich lang im Abgang harmoniert dieser frische Garant aus Stellenbosch zu zahlreichen leichten Speisen wie mediterranen Gerichten, Meeresfrüchten oder gegrilltem Fisch. Also, das ist ein Weißwein, den könnt ihr zu allem gut servieren. Das ist eine sichere Bank und ein frischer Garant. Lieben wir.
Lieben wir. Den anderen Wein, den wir euch empfehlen müssen, der auf jeden Fall auch immer passt, ist der, und jetzt kommt es, Tenut Poggio Caro Chianti Riserva. So vielleicht. Das ist ein trockener, sehr ausbalancierter Wein. Der hat so eine schöne, feine Säure und so weiche Tannine. Also es gibt so ein richtig schönes, angenehmes Mundgefühl und er passt perfekt zu gegrilltem Fleisch oder gereiftem Käse. Also es ist so ein richtiger Wein für ein entspanntes Dinner mit Freunden. Du hast ein Date.
Ja, das sind auf jeden Fall beides Weine, die perfekte Essensbegleiter sind für jedes Menü. Also sie lassen sich richtig gut integrieren.
Ja, Wine and Dine, sag ich Leute nur. Mhm. Wine and Dine.
Und jetzt kommen wir nochmal zum Winefinder oder zum Weinfinder, wie Zora auch gerne sagt. Aber nein, der Winefinder, der hilft dir, wenn du auch mal nicht so einen Plan hast von den Weinen, weil da kannst du in wenigen Klicks mit ein paar passenden Schlagwörtern den richtigen Wein für dein Menü rausfinden. Also das hilft auf jeden Fall sehr.
Und als NeukundInnen könnt ihr ab einem Mindestbestellwert von 60 Euro mit dem Code Doppelrahmenstufe 30 ganze 30 Euro auf eure erste Bestellung sparen. Das Ganze ist begrenzt auf 500 Bestellungen bis zum 31.12. Also schnell sein lohnt sich in dem Fall.
Und das Schöne ist auch noch, das Ganze wird super schnell direkt vor die Haustür geliefert. Es gibt eine riesengroße Vielfalt mit mehr als 2000 Produkten. Du kannst risikofrei bestellen, denn es gibt eine Rücknahmegarantie. Wenn dir mal der Wein nicht so ganz gut gefällt, dann kannst du auch zurückschicken. Und es gibt auch immer richtig viele Sales und Top-Angebote.
Alle Infos sowie den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt sagen wir Cheers! Werbung Ende.
Mm. Es ist, wenn man das mal gegessen hat, es ist einfach nur geil. Klar, es ist jetzt und in dem Sinne keine Geschmackskombination. Das ist ja wirklich schon ein Gericht, eine Kombination als Gericht. Aber es hat mich, als ich das erste Mal gegessen, so vom Hocker gerissen. Ich fand es so geil.
Ja. Mm. Du, und Salz weißt du, was ich gehe? Ich gehe direkt mit. Meine Nummer 1 hier steht Eis und Öl.
Ja, bitte. Bitte.
Also Vanilleeis mit Olivenöl, Schokoladeneis mit Olivenöl. Weißt du noch, das Mousse Schokolade, was wir beim Pop-Up hatten?
Alter.
Das mit Olivenöl. Oh, es ist so geil.
Und man denkt ja immer, das ist falsch, wenn man das macht, ne? Man kann doch nicht noch mehr Fett und Öl auf so ein zuckersüßes Fettding machen, aber doch kann man und es ist so geil.
Ich habe ja mal eine Zeit lang im Studium bei Vom Fass gearbeitet und da hatten wir ja auch diese ultra geilen Öle und da gab es nämlich Pistazienöl oder auch Aprikosenkernöl und Traubenkernöl. Oh, da gab es so viele geile Öle oder gibt es. Und das mit Eis oder mit einer Süßspeise, es ist so lecker. Oh mein Gott. Ah, ich muss gleich noch mal, ich habe erst ein Brot gefrühstückt, das reicht mir natürlich nicht. Ich brauche gleich noch eins.
Ja, ich überlege gleich, was ich zum Mittag koche. Und ich glaube, ich gehe mal raus in den Garten und ernte ein bisschen Schwarzkohl. Heute ist Schwarzkohlzeit.
Was gibt es mit Schwarzkohl schon?
Ich habe noch ein bisschen.
Ist es schon Ribolita-Zeit?
Nee, muss ich sagen, wo brauche ich noch ein bisschen. Da brauche ich noch ein bisschen. Ist noch zu warm. Wir haben 25 Grad raus.
25 aber ich habe richtig, Grad?
Ja, oder 20, ist auf jeden Fall sauwarm. Ich habe richtig Bock auf Kartoffelbrei. Vielleicht mache ich Kartoffelbrei mit gebratener Salsiccia und Schwarzkohl. Sowas.
Boah, geil. Ja, das klingt hervorragend.
Aber komm, wir gehen noch mal schnell in Service und dann beantworten wir mal noch eine Frage aus der Community.
Let's do it.
Service bitte.
Ich mag das ja. Ich mag diese kleinen Zettelchen und ich freue mich jedes Mal, dass wir so einen Überraschungseffekt haben, weil sonst natürlich überlegen wir uns immer so vorher, über was wir reden. Ja.
Ja.
Okay. Bist du ready?
Ich bin ready. Ich fange mal an, weil ich habe hier gerade einen rausgezogen, da steht einfach nur drauf, super lecker in großen Buchstaben. Vielen Dank. So, und jetzt habe ich hier aber auch direkt noch eine Frage dahinter. Mhm. Wann geht ihr zusammen auf Foodtour? Neues Format? Fragezeichen. Liebe Grüße von Elissa. Danke für den Lecki-Abend. Oh, schön, Elissa, dass du da warst. Elissa müssen wir an der Stelle mal ganz lieb grüßen, weil sie ist so eine treue Hörerin und ist immer fleißig mit dabei. Schön, dass du da warst, Elissa. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir da an dem Tisch auch waren. Wir haben es in der Reservierungsliste auf jeden Fall noch gesehen und haben gesagt, oh, da müssen wir mal hin.
Ich war da. Ich habe lange gequatscht mit Elissa. Es war ganz schön, dich kennenzulernen. Gut. Ja.
Ja, Hanna, wann gehen wir zusammen auf Foodtour?
Naja, in der letzten Folge haben wir ja beschlossen, dass wir nach Vilnius fliegen.
Ja.
Aber als Reiseformat fürs Fernsehen, wie jedes Mal, sage ich, Leute, meldet euch bei uns. Wenn ihr mit uns ein geiles Reiseformat produzieren wollt, Thor und ich sind sofort dabei.
Wir sind down.
Sofort dabei.
Du, ich habe ganz eventuell.
Eventuell.
Jetzt im Oktober zwei wichtige Meetings mit zwei Sendern.
Oh Gott, wie meine Stimme so weggebrochen.
Schauen wir mal. Ja, du, wir haben ja kurz mal überlegt, ob das vielleicht, weißt du, andere Podcasts gehen dann ja irgendwann auf Podcast-Tour. Und ein Gedanke war ja, dass wir vielleicht einfach auf Kochtour gehen und wir uns einfach in ganz Deutschland in Restaurants einmieten und dann immer kochen. Und dann kann man sich dafür einfach ein Ticket holen. Aber das ist so viel Arbeit.
Ja. Es ist so viel Arbeit. Das muss man ein bisschen besser organisieren. Da braucht man auch irgendwie vielleicht ein kleines Team, was dann immer mitreist, weil alleine schaffen wir das nicht mit unserem Arbeitspendeln drin und her und hin.
Dann bräuchten wir vor allem auch so ein, ich glaube schon so ein Truck fast, mit dem man dann, dass wir so gewisses Equipment immer dabei haben. Und
Tourbus.
Eigentlich bräuchten wir einen Tourbus direkt. Think big.
Na klar. Ach man, ja, aber so eine, wann wir wieder auf Foodtour gehen, weil Barcelona war schon richtig geil. Und ich finde aber, Vilnius, das sollten wir uns wirklich, ich setze mich da mal an die Planung.
Ja, das machen wir.
Ich guck mal, was wir da machen können, ob wir da vielleicht sogar mal, ich frage da mal an bei im Go Vilnius, das ist glaube ich so eine PR-Agentur. Ich frage da mal an, ob die mit uns was zusammen machen wollen. Vielleicht zeigen die uns ein bisschen was. Ist immer ganz gut, wenn man jemanden hat, der einem so die Gegend zeigt. Das wäre natürlich geil.
Ja.
So.
Okay, was hast du für uns für eine Frage?
Ich mach mal auf. Punkt, Punkt, Punkt. Nach dem Rezept für die Butter von heute. Was ein Traum. Ach so, da stand auf der Box, hast du eine Frage an uns.
Ah ja.
Eine Frage nach dem Rezept für die Butter von heute. Was ein Traum. Alles. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ganz Liebe für euch beide. Und zwar gab es an dem Abend eine Kürbiskernbutter, aber keine Kürbiskernölbutter, sondern eine Kürbiskernmusbutter. Und wir haben das Kürbiskernmus von Koro genommen, das, was es da im Glas gibt. Und das haben wir einfach, haben wir Butter aufgeschlagen, das Mus dazu und Salz.
Perfekte Butter.
Ja.
Ja, aber so einfach macht man eine aufgeschlagene Butter. Da kannst du ja, du kannst ja Butter aufschlagen und da alles reinmachen.
Alles.
Gorgonzola, Kürbispüree, Sardellen und Zitrone, Kapern, Kürbismus. Das ist geil. Kennst du es nicht?
Nee, aber das war so, so random.
Aber es ist geil.
Ja.
Also in so eine Butter kann man echt alles machen.
Ja.
Richtig geil auch angerösteter Lauch.
Ja, und auch so, wenn du ein Kräuteröl machst und das Kräuteröl in die Butter machst, dann hast du nur eine Kräuterbutter, aber in fancy und in Knallgrün auch geil.
In fancy, ja. Und man würde jetzt immer meinen, Öl in Butter machen, aber wir sind wieder beim Öl. Also Fett und Fett, das ist einfach, das passt.
Ja, Match made in heaven.
Ja, a match made in heaven.
Mann, das sind immer so wirklich tolle Fragen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde.
Ja, ich freue mich auch. So, liebe Hanna, und jetzt ist es auch schon time to say goodbye for me.
Yes.
Ich muss jetzt los, ich fliege nach New York. Du machst hier jetzt noch eine Runde weiter. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und ich wünsche euch, liebes Scream Team, viel Spaß beim Hören dieser ganz besonderen Service-Rubrik. Liebe Hanna, wir sehen und hören uns nächste Woche.
Ja, nächste Woche nehmen wir direkt aus Düsseldorf auf. Ich weiß gar nicht, es wird so viel sein. Du kommst dann gerade aus New York von dieser Foodtour.
Oh Gott, ja.
Also Foodtour. Ich hoffe, herrlich. Du machst auch ein bisschen Foodtour. Ich wünsche dir so viel Spaß. Genieße es.
Danke.
Genieße es.
Ich werde es genießen.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss, tschüss. Hallo. Also, Zora sitzt gerade in New York und schlemmt sich durch den Big Apple. Aber ich bin nicht allein in unserem Service heute und ich habe eine ganz besondere Gästin dabei. Und ich freue mich ganz doll, dass Sophia hier sitzt. Hallo, Sophia.
Hallo.
Und du hast gesagt, du willst schon immer mal einen Podcast machen. Und jetzt darfst du eigentlich Podcast machen. Also, Sophia, aka Sophia Giesecke oder aka Sophia Sofire.
Ja, Sophia Sofire, ja.
Ihr kennt sie bestimmt alle von Instagram. Sie macht den schönsten Content ever. Und besonders kennt ihr sie wahrscheinlich auch noch von Shemesh Kitchen. Das hast du damals gemacht. Das war riesig auf TikTok. Ich glaube, da bin ich auch das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, weil diese Netflix- und Chill-Videos überall waren. Und deswegen, da kennen einige von euch vom Creamteam, von unseren HörerInnen, kennt vielleicht Sophia daher. Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen, denn ich will mit dir einfach ein bisschen über Essen quatschen, weil wir beide festgestellt haben, dass das unser Hobby ist,
ja,
unser Leben, unser Job und das, was wir am liebsten machen.
Unsere Bestimmung.
Unsere Bestimmung. Also, wie hat dein Tag heute foodtechnisch angefangen? Fangen wir mal ganz simpel an.
Foodtechnisch hat mein Tag damit angefangen, dass ich erstmal wahnsinnig verkatert war, weil wir ja gestern Abend zusammen, gemeinsam, außersehen in ein paar Flaschen Wein reingefallen sind. Und dann, wenn ich verkatert bin, dann brauche ich immer was Deftiges. Also ich bin eh nicht so die Süße morgens. Mag ich auch gar nicht.
Nee. Außer es ist ein Croissant und Kaffee.
Ein Croissant und Kaffee geht.
Zählt nicht.
Aber
als
zum Beispiel so mit so einem Porridge oder so kannst du mich ja jagen, ne? Nee.
Ja.
Da kriege ich Textur, alles. Nee. Und dann habe ich heute so ein sehr, sehr deutsches Okonomiyaki gemacht. Weil ich hatte noch so Okonomiyaki-Mix. Und dann, also es ist ja dieser Pancake mit, was kommt da rein? Normalerweise kommt da Kraut rein, Weißkraut.
Weißkraut, Schrimps.
Genau, ich hatte Rotkraut da und Mais.
Oh, Rotkohl
oder Rotkraut und Mais. Und dann dachte ich so, ja, mach ich einfach mal. Und ja, das habe ich gemacht. Und das hat mich geheilt, könnte man sagen. Also es war so null authentisch. Ich hatte auch diese Mayo nicht. Ich hatte die andere Soße, diese Okonomi-Soße, hatte ich auch nicht. Hatte ich alles nicht. Es war egal in dem Moment.
Also hast du eine Frittata gemacht?
Ich habe ein Pancake gemacht.
Bauernfrühstück mit Rotkohl und Mais.
Ich habe ein Pancake mit Rotkohl gemacht. Aber es war auf dem, also ich habe so, weil ich so wirklich so gottlos faul war, habe ich halt diesen Mix genommen, weil ich zu faul war, Dashi mit Mehl zu mixen.
Ja, aber das ist auch Quatsch. Aber es hört sich ganz lecker an. Ich war schon in der Markthalle und habe ein kleines Mittagslunch aus Kesselgulasch oder sowas mit Kartoffelpüree gegessen. Das war mein Frühstück. Das war auch gut gegen Kater.
Also ein Kartoffelpüree hätte ich, das wird mir jetzt auch gut gefallen.
Oh, ich liebe ja Kartoffelpüree.
Ich liebe Kartoffeln, alles aus Kartoffeln.
Ja.
Beste.
Ja, zu deinen, was deine Favorites sind, da kommen wir später noch zu. Aber um unsere HörerInnen ein bisschen mitzunehmen, kannst du ja mal einmal erzählen, wie du denn, also wie hat diese Reise in diesen Food-Kosmos überhaupt begonnen? Wie bist du da reingerutscht? Weil du bist ja keine gelernte Köchin. Du bist ja Quereinsteigerin quasi.
Ich bin richtig Quereinsteigerin.
Was das Kochen betrifft. Ich meine, ja, als Influencerin oder Content-Creatorin kann man ja als keine Ausbildung machen. Da sind ja alle QuereinsteigerInnen. Aber wie kam es, dass du dich so auf Food konzentriert hast?
Das war wirklich ein absoluter Zufall. Ich habe nämlich eigentlich als Restaurantkritikerin angefangen. Mhm. Und selbst da, also selbst das war schon versehen, weil wir, wer kennt Mit Vergnügen? Das ist so ein...
Ich heb die Hand hoch.
Du hebst die Hand hoch. Mit Vergnügen ist ja so ein City-Block, wie man so schön sagt. Und gibt's auch schon ganz, ganz lange. Und ich kenne tatsächlich Matze und Pierre, die das damals noch so, glaube ich, Genau, die es damals gemacht haben oder gestartet, nee. Also Matze und Pia, die das gestartet haben, die kenne ich noch von ganz, ganz früher, weil wir immer im gleichen Jugendclub abgehangen haben.
Gib mir so Tim Raue-Vibes. So mit damals, 14, als wir ja. in der Gang in Kreuzberg waren. Also du mit Pia und Matze im Jugendclub.
Und die haben irgendwann neue Restaurant-TesterInnen gesucht. Und da habe ich mich mit meiner Schwester einfach mal beworben, weil wir kannten die ja eh. Und dann dachte ich so, oh ja, kannst ja machen. Ne? Und dann hatten wir ein ganz tolles Projekt, 2 Jahre lang mit denen. Das hieß 40 Days of Eating. Da sind wir 2-mal, also über 2 Jahre hinweg, also sind wir 40 Tage am Stück essen gegangen. Alter. Jeden Tag. Und haben das aufgeschrieben. Damals wurde noch geschrieben.
Auf Blogs.
Das war 2014 und 2015, genau. Damals wurde noch richtig auf Blogs geschrieben und wir hatten immer FotografInnen dabei und sind wirklich jeden Tag essen gegangen.
Geil.
Und da ist man natürlich mit sehr vielen neuen Gerichten und Geschmäckern konfrontiert worden. Und ich war wirklich sehr, sehr bettelarm damals und konnte mir natürlich danach, nach diesem Projekt nicht mehr leisten, in diese tollen Restaurants zu gehen und diese tollen Gerichte zu essen. Da dachte ich, okay, ich muss es jetzt irgendwie nachmachen. Und ich habe schon immer sehr gern gekocht. Also meine Oma wird auch nicht müde zu erzählen, dass ich ihr immer gesagt habe, als ich 4 Jahre alt war, wenn ich groß bin, werde ich mal Köcherin. Und das erzählt sie jedes Mal. Genau, dann habe ich einfach angefangen, die Sachen, die ich dann entdeckt habe durch dieses Restaurant-Testen, auch selber zu kochen und habe viel, viel mehr dann auch selber gekocht. Und irgendwann habe ich auch angefangen, meine Rezepte auf Instagram zu teilen.
Damals hat es angefangen, Instagram hat irgendwann so angefangen, ne? 2016 oder so, oder?
Ja, irgendwie so. Und ich hatte dann auch immer wieder so andere Jobs und so und habe das gar nicht so hauptberuflich gemacht, bis ich dann 2020, glaube ich, einen Burnout hatte. Und danach gesagt habe, okay, ich gehe nicht wieder zurück in die Agentur. Das mache ich nicht mehr, meiner Gesundheit zuliebe, weil ich persönlich vertrage das nicht so gut mit dem Agenturleben. Und dann habe ich mir damals den Uri geschnappt und habe gesagt, lass mal Food-Content machen. Und dann, genau, jetzt ist das Projekt vorbei. Es war eh so geplant, dass das eigentlich nur über den Lockdown gehen sollte. Ja. Ging dann doch ein bisschen länger.
Ja, es ist ja wirklich riesig geworden. Das ist ja schon krass.
Ja, das war ein Versehen. Das war so nicht geplant.
Ja, sowas, wer plant sowas?
Also. Und genau, jetzt mache ich das alleine auf meinen Kanälen und ja, das ist mittlerweile hauptberuflich.
Ja, ich klatsche auf Holz. Wow. Ich finde es so krass, weil das ist ein Riesenstep, sich wirklich dazu zu entscheiden, das Vollzeit und selbstständig zu machen. Und ich habe richtig gestruggelt, als ich mich selbstständig gemacht habe, das mental durchzuhalten. Das habe ich hier im Podcast ja auch schon öfter mal erzählt, dass ich immer meinen Hut ziehe von Leuten, die sagen, ich mache das jetzt und ich kümmere mich um mich selbst.
Durch den Burnout gab es eigentlich auch gar keine andere Wahl. Also ich hätte ja eigentlich ab 2014 hätte ich das alles hauptberuflich machen können, weil das Projekt 40 Days of Eating, das war so riesig. Also das hatte unglaublich. Also es war damals so das größte Food-Projekt, also mit dem Thema in Berlin. Und wir hätten da anknüpfen können, aber ich habe mich natürlich nicht getraut. Ne? Also dieses ganze Job aufgeben und dann da weitermachen. Nee, ich bin halt schön weiter in meiner Agentur geblieben über Jahre und habe da irgendwie gegrindet. Also ich könnte jetzt schon ganz woanders sein, wenn ich damals mich getraut hätte. Bringt aber nichts, sich darüber Gedanken zu machen. Ich bin gut so, es ist gut so, wie es war. Okay, das mit dem Burnout, das hätte jetzt nicht sein müssen. Naja, aber ich bin sehr glücklich in meinem Job jetzt und mit den Sachen, die ich gemacht habe und wie das alles gekommen ist. Und ich bin auch sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich in den Agenturen gemacht habe, weil mir das jetzt natürlich auf der anderen Seite, auf Creator-Seite hilft mir das, weil ich in Social-Media-Agenturen gearbeitet habe.
Ja, und du weißt, es geht auch um Deadlines und es geht auch um
ich weiß jetzt einfach, wie der Hase läuft.
Ne, ja. Man muss sich auch irgendwie in der Mitte treffen und kann nicht immer seine großen Star-Allüren hinhalten und sagen, ich mache das alles so, wie ich das möchte. Es hilft sehr, wenn man mal in so einem Unternehmen gearbeitet hat.
Ja.
Voll krass. Ja, das ist ein crazy Werdegang. Aber ich find's ja toll, wenn man da so reinrutscht in so eine... Ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich mit meiner Ausbildung jetzt einen Job mache, der das alles beinhaltet, was ich mache. Und ich kann es immer nicht sagen, was mein Job ist. Ich glaube,
genau.
Dir fällt es ja auch nicht so leicht zu sagen, was du eigentlich beruflich machst.
Mir fällt es absolut nicht leicht, weil das immer so ein Mix ist. Ich habe jahrelang auch halt dann zwischendurch, als ich mal keinen Agenturjob hatte, habe ich auch mal als Fotografin gearbeitet. Dann habe ich mal dies gemacht, dann habe ich mal jenes gemacht. Und alles, was ich gemacht habe, hat dazu geführt, dass ich das, was ich jetzt mache, machen kann. Also ich kann Content produzieren, ohne mir noch jemanden für Rezeptentwicklung reinzuholen, ohne mir VideografInnen reinzuholen, ohne mir FotografInnen reinzuholen. Das kriege ich alles hin, weil ich halt diesen sehr, sehr verwinkelten Weg hinter mir habe. Deswegen ist es eigentlich auch total gut, dass es so war. Aber wie erklärst du das Leuten, was du machst? So wenn, also neulich hab ich mein Sofa verkauft über Kleinanzeigen und dann kam so eine wahnsinnig nette Mit-50erin und die war sehr verschnattert und die wollte dann gerne mit uns reden und dann blieb die ewig und hat sich dieses Sofa angeguckt und bla. Und dann kam halt irgendwann auch die Frage so, ja, was machst du eigentlich? Ich konnte es ihr ums Verrecken nicht erklären.
Ja, weil sagst du, ich bin Culinary Content Creator und dann sagt sie, was?
Ja, also was? Man kann es den Leuten nicht erklären und im Zweifel zeigt man dann halt also ein Kochbuch, was man gemacht hat. Ja. Damit können die Leute dann was anfangen. Das war ja auch das erste Mal, dass meine Oma was damit anfangen konnte. Davor dachte sie die ganze Zeit, ich sei arbeitslos. Weil sie es nicht verstanden hat. Und hat mir immer so Geld zugeschoben und so. Und das war also, ja, und jetzt, seitdem dieses Buch existiert, das fand sie ganz toll und sie war so stolz. Und
das Buch könnt ihr übrigens immer noch kaufen.
Klar, das gibt es immer noch.
Und das heißt?
Chemisch Kitchen.
Genau, ich packe es unten auch in die Beschreibung, könnt ihr mal schauen.
Genau, das habe ich mit Uri zusammen gemacht. Das ist sozusagen das große Finale dieses Chemisch Kitchen Projekts, was wir damals hatten. Uri ist ja professioneller Koch, allerdings auch Autodidakt. Also er hat keine Ausbildung gemacht, merkt man nicht mehr, weil er schon sehr, sehr lange in
Die Arbeitserfahrung macht.
Genau, in sehr guten Restaurants gearbeitet hat. Und das merkt man auch bei den Rezepten. Also die sind sehr teilweise sehr ausgeflippt. Das sind die Rezepte, die ich jetzt mache, sehr viel einfacher.
Ja. Und sag mal, also eben hast du auch gesagt, dass du auch teilweise als Fotografin gearbeitet hast. Und also ich merke immer, ich liebe es, mit meiner Fotografin zusammenzuarbeiten, weil ich da, ich sage immer ganz klar, das ist nicht meine Expertise, Fotos zu machen. Inwiefern beeinflusst dich das in deiner Konzeptkreation für Rezepte oder halt auch Videos, dass du Fotografin bist? Also gehst du da mehr mit einem visuellen Auge ran, dass du sagst, ich entwickle jetzt das Rezept, weil ich weiß schon, wie es nachher aussehen wird. Und darauf basierend bastel ich mir jetzt ein Rezept oder ein Gericht drumherum?
Also ich gucke schon, dass die Rezepte, die ich mache, dass die besonders hübsch auch sind. Das heißt aber nicht, dass ich grundsätzlich Rezepte nur entwickle, damit sie hübsch aussehen. Aber der visuelle Aspekt ist für mich immer super wichtig. Ich glaube, deswegen habe ich auch sehr lange gezögert, selber Content zu machen, weil ich zum Beispiel meine Küche nicht ästhetisch genug fand und ich so einen ganz, ganz absurden Anspruch hatte, wie perfekt und hübsch und super ausgeleuchtet das alles sein muss. Und da stand ich mir durch meinen sehr hohen ästhetischen Anspruch auch selber im Weg. Da konnte ich mich zum Glück ein bisschen von losreißen. Und ich finde, dass es mir in der also bei der Content-Erstellung hilft es mir wahnsinnig, dass ich halt so ein Verständnis für Licht, für Bildbearbeitung und so all diese Sachen habe, weil ich beim Drehen oder bei der Produktion direkt drauf achten kann oder direkt sehe, wenn irgendwas nicht passt oder so und ich deswegen auch sehr viel schneller arbeiten kann. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Im Gegensatz zu früher, als ich noch nicht diese Skills hatte, da hat das immer alles sehr lange gedauert. Und auch zum Beispiel den richtigen Spot zu finden, wo mache ich jetzt ein Foto von meinem Essen oder wie richte ich das an oder so. Ja. Da musste ich teilweise, habe ich da stundenlang rumgefummelt, um da irgendwie was hinzukriegen. Und jetzt weiß ich einfach, so muss es aussehen, damit es hinhaut. Das heißt nicht, dass es immer alles funktioniert und dass die Leute es genauso lieben wie ich, aber es ist auf jeden Fall, es vereinfacht Prozesse definitiv und ich habe einen sehr, sehr hohen ästhetischen Anspruch, von dem ich mich aber mittlerweile auch wieder ein bisschen gelöst habe, weil eine Zeit lang habe ich auch mit einer professionellen Kamera gefilmt und dann immer so 2 Tage Nachbearbeitung und hier und irgendwelche Looks drauf gemacht und so. Und das hat aber gar nicht so gut funktioniert, wie die Sachen, wo ich einfach mein Handy draufhalte und irgendeinen Blödsinn drauf laber. Ja. Die meisten Leute finden das eh gut, wenn ich irgendwas Lustiges erzähle und die, ach, denen ist das völlig schnurz, wie es aussieht. Ja, war ein bisschen schwierig fürs Ego, fürs Fotografinnen-Ego. Da war ich so ein bisschen so, aber ich gebe mir noch so viel Mühe. Und dann, aber ich glaube, so ein Mix ist dann...
Ein Mix ist gut, weil die Sachen halt auch so schnelllebig sind. Also wir
du ballerst auch so viele Videos raus. Das ist krass, weil ich bin ja irgendwie eine faule Person und ich bin manchmal echt langsam, was meinen Content angeht. Und natürlich ist eine Kontinuität dabei, den Content hochzuladen, ultra wichtig, um zu wachsen und das auch kontinuierlich und gut zu machen. Und ich finde, du schaffst das mega gut, weil du machst jetzt seit kurzem, glaube ich, haust du echt richtig kontinuierlich Videos raus und machst immer Restauranttipps und Rezepte und irgendwie für einen Feedpost Sachen. Und das hilft natürlich mega, die Leute an der Stange zu halten.
Ja.
Aber da kannst du natürlich nicht diesen riesen Aufwand von perfekt
Videos das machen. Das kriegst du nicht.
Nee, das und die Leute vergessen die Sachen. Also das ist dann einen Tag online und am nächsten Tag kommen schon wieder tausend andere Sachen. Man muss gar nicht so viel Wert darauf legen, glaube ich.
Nee, also da muss man sich auch wirklich ein bisschen losmachen von diesem Perfektionismus. Aber man muss wirklich sehr viel posten, wenn man wachsen will. Das gelingt mir nicht immer. Also wenn ich arbeite natürlich auch noch als Freelancerin, manchmal in Agenturen, ich mache sehr viel branded Content für Brands, die gar nicht auf meinem Kanal auftauchen, sondern das ist dann nur für Kanäle, für Brandkanäle.
Wo du auch Content kreierst oder nur die Rezepte entwickelst?
Content. Das komplette Paket. Also ich mache die Rezepte, ich shoote die, ich schreibe die Rezepte, ich mache die Fotos, Website-Fotos, alles. Und das sind dann natürlich immer sehr aufwendige Jobs und in der Zeit kriege ich es dann nicht hin, also meine eigenen Kanäle zu bespielen. Und ich merke das dann auch. Also dann wachse ich auch einfach nicht mehr. Das ist aber natürlich auch eigentlich ein bisschen egal. Also niemand, das ist auch immer das, was ich versuche, so all meinen FreundInnen, die so Content machen, und ich habe viele, die in dem Bereich sind, zu sagen, niemand kennt deine Strategie. Niemand weiß, was du dir ausgedacht hast. Niemand kennt was du dir vorgenommen hast, wann das nächste Video online gehen soll, das weiß niemand. Ja. Und mach dich nicht fertig, wenn du irgendwie deinen Plan, den du dir für die nächsten 3 Wochen gesetzt hast, wenn du den nicht hinkriegst, weil es ist Schnurz. Ja. Niemand kennt das. Und genau das Gleiche versuche ich auch, ehrlich gesagt, immer in meinen Agenturjobs zu sagen, wenn jemand komplett die Krise kriegt wegen irgendeiner vollkommen egalen Deadline, wo ich auch sage so, niemand weiß, wann diese Deadline ist. Ja. Wenn es einen Tag später online geht oder sonst was, ist es egal. Es ist vollkommen egal.
Stimmt. Ich habe auch manchmal irgendwann gedacht, oh, mache ich das jetzt, dass ich irgendwie jeden Sonntag, und ich habe ja mal YouTube gemacht und würde es auch gerne wieder machen, und dann war aber dieser Druck so hoch zu sagen, alle 2 Wochen kommt ein YouTube-Video raus, was 20 Minuten geht. So viel Arbeit.
Ja, nee. YouTube würde ich niemals hinkriegen vom Arbeitsaufwand. Niemals. Ich ziehe meinen kleinen imaginären Hut vor allen Leuten, die YouTube machen, weil meine Fresse ist das aufwendig. Ja. Das würde ich never ever würde ich das hinkriegen. Da fehlt mir die Disziplin und das Durchhaltevermögen. Und das ist auf jeden Fall ein richtig krasser Job, wenn du regelmäßig YouTube-Videos hochlädst. Ganz viel Respekt an die Leute, die das hinkriegen. Auch Leute, die das alleine hinkriegen, ist auch noch mal krasser. Also frage ich mich auch immer. Ich frage mich auch mal, wie die Leute das machen, die irgendwie zig Videos auf TikTok und auf Instagram, unterschiedliche Videos auch hinkriegen. Dann noch irgendwie alle 2 Wochen oder einmal die Woche ein krasses YouTube-Video. Ja. Leute!
Ich check's auch nicht. Aber da komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage, weil das finde ich immer super interessant. Wie gehst du heran, wenn so Foodtrends aufploppen und du denkst, fuck, ich würde es auch gerne machen? Steigst du darauf ein oder ignorierst du alle Trends, die so aufploppen in der Foodbubble?
Also ich weiß, dass eigentlich sollte man wirklich auf jeden Trend aufspringen, weil diese Videos oder dieser Content, der funktioniert immer wahnsinnig gut. Ich denke immer viel zu lange darüber nach, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und dann ist der Zug,
die Welle schon weg.
Er ist ja vorbeigezogen, der Zug. Und ich kriege das nie hin, also überhaupt bei irgendeinem Foodtrend mitzumachen. Ich habe jetzt den Dance Bean Salad, den habe ich mal mitgemacht.
Ja.
Ich sag mal so, da war der Zug aber auch nur noch am Horizont zu sehen, als ich das gemacht habe. War sehr spät. So. Und ich kriege das nicht hin, einfach so auf so Trends ganz, ganz schnell aufzuspringen.
Ja. Ich denke mir auch immer, das will doch niemand mehr sehen. Das ist gerade überall. Warum soll ich jetzt die zigmillionste Person sein, die eine Gurke hobelt in eine Tupperdose? Das ist doch over. Ja, und dann sehe ich aber die neuen Videos, die irgendjemand hochlädt und die explodieren und kriegen 1000 Millionen Views. Und dann hätte ich es mal doch gemacht. Aber irgendwie denke ich so,
Ich hatte auch früher immer so den Anspruch, so, okay, was irgendjemand anderes gemacht hat, das kann ich auf gar keinen Fall machen. Weil das gibt's ja schon.
Ja.
Nee, ist aber Blödsinn. Kannst du machen.
Kannst du machen.
Also nicht funktioniert klauen. Auch. Klauen machen wir nicht. Klauen ist scheiße.
Ja.
Aber sich so inspirieren lassen oder auf Foodtrends aufspringen, definitiv, das ist aber was ich auch noch lernen muss.
Ja.
Weil ich nämlich genau den gleichen Gedanken habe, wie du das sagst. Ja, nee, das gibt's ja jetzt schon, aber interessiert keine Sau. Nee, nee, das interessiert die Leute. Schon, wie dein Take ist oder ja, wie du das machst. Oder man vergisst ja auch, oder ich vergesse ganz oft, dass Leute sich einfach nur gerne zum Beispiel deinen Content angucken, weil sie dich mögen.
Ja,
true. Weil sie so, oder weil sie sehen wollen, was du jetzt zum Beispiel, was macht die Hanna, was macht die jetzt für einen Gurkensalat? Finde ich interessant, weil die macht da bestimmt lecker Sachen aus ihrem Garten, macht sie da auch noch mit rein. Dann kommt noch ein Reh vorbei und klaut die Gurke.
Ja, das stimmt. Ja,
so.
Ja.
Und auch wenn es die Sachen schon gibt, niemand macht die Sachen so wie du.
True. Das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp für Leute, die vielleicht da einsteigen wollen und sagen, sie möchten auch Food Culinary Content Creator werden.
Macht es auf jeden Fall.
Ausprobieren.
Also es ist nicht mehr so leicht zu wachsen wie noch vor 4 Jahren. Weil, vor 4 Jahren Uri und ich, wir mussten wirklich existieren.
Ja.
Und Videos hochladen und sind einfach explodiert.
Ja.
Und ich merke jetzt mit meinem eigenen Projekt, dass es schon schwerer ist, da zu wachsen, weil es jetzt mittlerweile einfach wahnsinnig viel gibt. Aber es sollte trotzdem niemanden davon abhalten, lustige Quatschvideos zu machen und die ins Internet hochzuladen. Weil ich liebe es, wenn Leute kreativ sind.
Ja.
Ich liebe es, wenn Leute was erzählen. Ich liebe es, wenn Leute den 800. Laber-Podcast rausbringen oder das 800. Gurkenvideo und ich liebe das einfach. Und ja, mach das und ich finde es kann nur gut sein, wenn man sich kreativ auslebt.
Ja, ja, das würde ich auch immer sagen. Einfach machen.
Ja.
Es hört sich immer so einfach an, aber es hilft damit anzufangen. Aber ich habe noch eine Frage, also noch ein paar Sachen, die ich jetzt gerne von dir wissen möchte, die so Food technisch so essensgehmäßig sind, weil du gehst einfach viel essen und du kennst dich so gut aus in Berlin. Und ich würde gerne wissen, welches Food-Projekt, welches Restaurant, welches Konzept, welches Pop-up hat dich in letzter Zeit am meisten begeistert, was immer noch so nachklingt, wo du sagst, das war so krass geil.
Ich war gar nicht auf so vielen Pop-ups.
Ja, also kann auch ein Restaurant sein, ja, kann aber auch irgendwas sein.
Ich finde natürlich, also so Food-Projekt, gibt so 2 Sachen, die ich wahnsinnig toll finde. Zum einen Studio Schmaus, natürlich. Also die machen nur Catering und Pop-ups und das ist kein Restaurant. Finde ich frech, ehrlich gesagt, dass es kein Restaurant ist. Sonst würde ich da ständig hingehen. Die machen schöne Sachen, kreative Sachen. Es sieht immer toll aus.
Ja.
Und es ist einfach, und es sind ganz tolle Schatzis.
Ja, die das Amelie machen. Und Ellen heißen die beiden. Und die machen ganz, könnt ihr mal nachschauen. Studio Schmaus, wirklich so, so schöne Sachen. Interior geil.
Alles geil.
Oh, alles geil.
Das ist einfach so arty, schmarty. Dann natürlich...
Unprätentiös. Ich mag ja das Wort irgendwie. Ich mag es, wenn Sachen simpel sind. So wie gestern, als wir essen waren. Wenn die Sachen simpel sind, aber so auf den Punkt und irgendwie mit einem Twist. Es macht einfach richtig Spaß. So sind die beiden.
Und dann natürlich OG Herrlich Studio.
Mhm.
Herrlich Dining, Herrlich Studio. Hanna, mein Schatz, ich liebe dich. Hanna ist eine... Also du natürlich auch, aber die andere Hanna... ist auch so ein Schatz, kreativ, supportive, wahnsinnig toll, hat einfach auch so ein gutes Auge für Ästhetik, macht irgendwie, also ich finde, sie macht mit so das beste Set-Design, was so food-related ist, das ist wahnsinnig toll. Ich denke mir jedes Mal, wenn sie wieder irgendwas rausballert, denke ich mir, ach du Scheiße, was hast denn, aus welcher Ecke deines genialen Gehirns kommt das denn jetzt wieder?
Ja.
Da waren wir ja auch mal auf einem Event zusammen und sie hat einen
Brotstuhl gebacken.
Ja, sie hat ein Brot. Aber die hat jetzt ein Restaurant, das heißt Herrlich Studio, da kann man hingehen, das ist ganz klein und fein und alles ist bunt und alles ist süß und alle, die da arbeiten, sind furchtbar süß und furchtbar lieb und alles ist toll. Das, da würde ich auf jeden Fall sagen, da kann man hingehen und ansonsten gibt es wirklich, es gibt viele Sachen, die ich wirklich mag, so typisch Restaurants.
Ja, da kannst du gleich nochmal direkt eine Top 3 raushauen. Also klar, das sind jetzt die besten Food-Konzepte, die in letzter Zeit aufgepoppt sind. Aber was sind deine Top 3 OG-Restaurants?
Ishin in der Mittelstraße heißt es, glaube ich, ne? Das ist so der Sushi-Laden, der Japaner. Ja. Den gibt es schon 1000 Jahre. Ich glaube, da habe ich damals als Kind das erste Mal in meinem Leben Sushi gegessen. Fand ich geil.
Fand ich geil. Sushi finde ich geil.
Und da muss man Sake Ikura Don essen. Mhm. Das Beste. Dann. Es gibt so viel.
Ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute sagen Top 3 und dann keine Kategorie dazu nennen. Jetzt frage ich dich genau das Gleiche. Aber hey, du musst dir noch zwei aus dem Hut rausziehen.
Ich war jetzt, es hat was Neues aufgemacht, da war ich jetzt gerade, das fand ich wahnsinnig gut, dieses Kanal 61.
Oh Gott, da war ich ja auch. Es war so geil.
Das gibt es seit gefühlt 5 Minuten. Ja, aber es
wird wirklich erst seit 4 Wochen.
Ja, und das hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen und in meinem Magen.
Kanal 61 ist am Engeldamm.
Genau, sehr fischlastig. Aber richtig gut, dieser Muscheltoast. Sie haben einfach so ein gigantisches Sauerteig-Toastbrot mit so, lass es 5 Kilo Muscheln sein. Ja, und konservativ so gesprochen.
So ganz schön, wirklich so Tetris-mäßig reingesteckt in das Brot. Das sah so unglaublich toll aus.
Und so lecker. Und
die Sardinen, diese perfekt temperierten.
Die habe ich nicht gegessen.
Oh, die waren so lecker. Und dieser Rösti mit Aal. Mm.
Den fand ich auch gut.
Den fand ich richtig gut.
Aal muss man ja mögen, aber ich mag ihn.
Ich mag ihn auch.
Und das Barra.
Ja, Barra OG, it's a classic. Die haben nämlich montags auf und das mag ich.
Ah ja, das ist auch fancy. Ich mag bei Restaurants am liebsten diese Casual Fine Dining. Mhm. Das mag ich am liebsten. Also nicht, wo es ein gesetztes Menü gibt und du isst dich dann durch 10 Gänge. Kann auch mal nett sein, aber ist mir meistens ein bisschen zu fancy. Da komme ich mir immer ein bisschen deplatziert vor. Aber so dieses Casual Fine Dining, also es ist hochpreisiger, es gibt gute Weine und dann gibt es kleine Gerichte, die man aber à la carte bestellt und die sind meistens zum Teilen gedacht. Da lässt du auch mal ekelhaft viel Geld an einem Abend, aber da sage ich gut.
Ist mein Hobby.
Ist mein Hobby. Ja. Lieben wir. Das liebe ich, Casual Fine Dining, weil ich mag es mir selber, die Sachen so ein bisschen rauszusuchen, die ich essen will und nicht. Und ich mag es einfach, sehr, sehr gut gemachte Sachen zu essen. Und da finde ich dann auch immer ganz viel Inspiration für meine Rezepte, die natürlich super runtergebrochen sind von dem dann, weil ich immer darauf achte, dass man dass man meine Rezepte nachkochen kann, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Garten hat oder keinen Markt in der Nähe, sondern schon, also ich versuche schon Zutaten zu nehmen, die zwar regional und saisonal sind, aber die es in normalen Supermärkten gibt. Einfach damit so ein bisschen eine Machbarkeit auch für andere da ist. Außerdem kriege ich es meistens nicht hin, zum Markt zu gehen.
Bei dir ist Kaufland Lidl um die Ecke.
Ja, genau. Aber ich finde die Machbarkeit auch immer wichtig. Dafür sind dann halt die Kombinationen mal ein bisschen kreativer oder die Techniken sind ein bisschen kreativer, aber jetzt nicht so super hoch. Ja. Also ich versuche schon, das so zu machen, dass es alle hinkriegen können. Aber die Inspiration dafür kommt definitiv aus dem Casual Fine Dining.
Auf jeden Fall.
Weil da auch oft Kombinationen auf dem Teller passieren, auf die ich selber nicht gekommen wäre oder so. Hey.
Also wir haben jetzt bei unserem Pop-Up verschiedenste Gänge, auch die, wo die Inspiration aus Restaurants kam, wo wir was gegessen haben. Erbsen, dicke Bohnen mit Mandelmilch, Bechamel, Nduja und Salzmandeln. Geil. Abgefahren. Habe ich irgendwie in Antwerpen gegessen. Ich fand es so geil. Und dann nehme ich mir irgendwie die Sachen raus, die ich so geil finde und versuche das irgendwie ein bisschen mitzunehmen. Ja. Zum Schluss haben wir noch die schnellen Bissen. Schnelle Bissen. Und natürlich muss ich dir diese eine Frage stellen, die Zora allen Leuten immer stellt. I don't get it, aber Pizza mit oder ohne Ei?
Das hatten wir doch schon mal. Die hast du mir schon mal gestellt, diese Frage.
Stimmt. Stimmt, und du hast ja gesagt.
Ja.
Naja. Gut, Ketchup oder Mayo?
Beides.
Richtige Antwort. Und Pizza Hawaii, ja oder nein?
Ja, Pizza Hawaii ist was Gutes.
Sophia, vielen, vielen Dank, dass du meine Gästin warst.
Danke.
Das war ganz schön.
Ja.
Und guckt bei ihr in ihrem Instagram die ganzen Rezepte an und kocht die alle nach, weil die sind so lecker. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche, wenn Zora aus New York zurück ist. Tschüss.
Tschüss.